Buchmessefunk, Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
Also es geht los. Die werden alle in den frühen Morgenstunden wach. Wenn ich alle sage, meine ich die Familie Wodak. Die leben in einem beschaulichen Prager Stadtteil. Und zwar zusammen mit 4 Personen und einem Hund. Der Pavel mit seiner Frau Vera. Seine kleine Tochter Pavli, damals 10 Jahre alt, später meine Freundin Paula. Und der Schwiegermutter, also Oma, die sich tagsüber um das Kind kümmert. Sie werden geweckt von Flugzeuggeräuschen, können das überhaupt nicht einordnen, weil am Vortag war ja die Welt noch in Ordnung. Und wir steigen jetzt da ein, wo alle wach sind und der erste Kaffee auf dem Tisch steht. Was ist das jetzt? Vera hat sich zu ihm gesetzt. Ihre Augen blicken wirr in alle Richtungen. Sie lauscht. Ein neues Geräusch mischt sich unter das der Flugzeugmotoren. Es klirrt und rattert metallisch. Pavel horcht. Das Geräusch kommt immer näher, aus allen Richtungen. Er kennt es. Er hat es schon einmal gehört, aber sein Gehirn kann im ersten Moment keine logische Verknüpfung herstellen. Er nippt am Kaffee und das Geräusch wird immer lauter. Dann weiß er es. Er schaut seine Frau an und antwortet monoton. Das sind Panzerketten, die über Kopfsteinpflaster rattern. Vera springt auf und schaltet das Radio ein. Sie dreht am Senderknopf und sucht nach einem guten Empfang. Der Hund fiebt, die Schwiegermutter sitzt weiterhin erstarrt auf ihrem Bett und Pavli drückt ihr Kuscheltier fest an ihre Brust. Die Meldungen überschlagen sich. Die Stimmen der Reporter sind hektisch. Sie setzen Hilferufe ab und mahnen gleichzeitig zur Besonnenheit. Pavel erwacht aus seiner Lähmung. Sein Gehirn rattert schneller als die Panzerketten auf den Steinen. Los, zieht euch an, fordert er, wir müssen raus. Eine Stunde später steht er mit seiner kleinen Tochter am Rathaus am Altstädter Ring. Vera und ihre Mutter sind in der Wohnung geblieben. Sie hatten sich hartnäckig geweigert. Die Kleine aber folgte bereitwillig. Er fragt sich in diesem Augenblick, wie um Himmels Willen er nur ein Kind hatte hierher mitnehmen können. Jetzt ist sie hier, an seiner Hand. Er würde sie beschützen. Außerdem hatte er dieses Ausmaß nicht erwartet. Er ist völlig überfordert. Die Straßenbahnen fahren nicht mehr. Die Stadt ist besetzt von Militärfahrzeugen und Panzern. Pavel irrt mit dem Kind an der Hand umher. Er denkt nicht, er handelt automatisch. Er nimmt ausschließlich Seitenstraßen. Es ist das Militär der Bruderstaaten. Sowjetunion, Polen, Bulgarien, Ungarn. Er meint auch, Fahrzeuge aus der DDR erkannt zu haben. Die eigenen Brüder kämpfen gegen uns, schreit ihm ein Passant entgegen. Pavel hält seine Tochter fest. Verlier das Kind nicht, pass auf. Das ist alles, woran er denken kann. Können Sie mir helfen? Ein Passant winkt Pavel zu sich. Der Mann versucht, an einem Straßenschild hinaufzuklettern. Ist das Ihre Tochter? Pavel nickt. Können Sie sie auf die Schulter nehmen? So haben wir die notwendige Höhe, gestikuliert der Fremde. Pavel versteht sofort. Los, Pavli. Er hieft das Mädchen auf seine Schulter. Wir drehen das Schild um, es ist sein Wegweiser. Der Fremde hat einen Schraubenzieher, reicht ihn zu Pavli hoch. Siehst du die Schrauben? Daran musst du drehen, damit sie sich etwas lockern. Pavli schafft es. Es geht sehr schnell und jetzt weist das Schild Zentrum aus der Stadt heraus. Pavel setzt das Kind wieder ab und der Fremde lobt. Das hast du sehr gut gemacht. Die Kleine strahlt. Wir vertauschen auch Straßenschilder oder entfernen sie komplett. Machen Sie mit, wir brauchen jede helfende Hand. Dann rennt er davon. Pavel irrt weiter. Immer wieder rollen Panzer und schwer bewaffnete Soldaten in Militärfahrzeugen dröhnend an ihnen vorbei. Auch Flugzeuge kreisen weiter wie Aasgeier über der Stadt. Jeder verdrehte Wegweiser führt die Truppen aus Prag heraus. Sie kennen sich nicht aus. Und das wird ihnen zum Verhängnis. Pavel, komm rein. Er wirbelt herum. Woher kommt die Stimme? Als er niemanden entdeckt, blickt er nach oben. Miroslav winkt aus einem Fenster im dritten Stock. Pavel hat keinen blassen Schimmer, wer dort wohnt. Er überlegt auch nicht. Noch während er zum Hauseingang läuft, kracht ein sowjetischer Panzer in eine Straßenlaterne. Funken unkontrollierter Elektrizität wirbeln durch die Luft. Pavel zieht seine Tochter mit sich und verschanzt sich hinter der Haustür. Irgendjemand hatte eine tschechoslowakische Flagge vor das Sichtfenster des Panzers gespannt, der daraufhin die Orientierung verlor. Die Kleine klammert sich an ihn. Er nimmt sie auf den Arm und wundert sich über seine enorme Kraft. Er spürt ihr Gewicht kaum. Trotzdem setzt er sie ab, als er die Treppen hinaufrennt. Hier irgendwo muss die Wohnung sein, aus der sein Freund gewunken hat. Miroslav stürmt aus der Wohnungstür. Komm rein, hier bist du sicher. Drinnen traut er seinen Augen kaum. Die Privatwohnung ist voller Technik. Eine komplette Fernsehstation wurde in Windeseile provisorisch errichtet. Ein Reporter, den Pavel nicht kennt, spricht eindringliche Botschaften in deutscher Sprache mit starkem Akzent. Liebe Österreicher und Westdeutsche, liebe Bürgerinnen und Bürger da draußen, hier ist Prag. Wir brauchen Ihre Hilfe. Heute in den frühen Morgenstunden wurde unser Land durch Truppen des Warschauer Pakts besetzt. Es herrschen Kriegszustände. Es wird geschossen. Unsere Fernsehsender und Radiostationen wurden besetzt. Wir wissen nicht, wie lange wir noch aus diesem Versteck senden können. Vor dem Reporter, der die Worte von einem Blatt Papier abliest, stehen mehrere Männer mit Kameras und Mikrofonen mit großen Aufnahmegeräten. Schreibtischlampen und einfache Glühbirnen, die auf abenteuerliche Weise an Kabel geklemmt wurden, dienen als Scheinwerfer. Der Tag geht dann immer weiter. Er bringt dann die Tochter aufs Land zu Verwandten. Und im Laufe des Tages setzen sich die Ereignisse, die er wahrnimmt, erstmal wie Puzzle zusammen. Es war die Niederschlagung des Prager Frühlings kam für die Bevölkerung völlig ohne Vorwarnung. Erst auf dem Rückweg vom Land wird ihm das klar. Er ist dann wieder zu Hause. Seine Frau ist völlig fertig, sehr ängstlich, sowieso von ihrer Persönlichkeit her. Und da geht's weiter. Er ist ein Teil des großen Ganzen. Es sind auch seine Ideen und seine Worte, die heute zerschossen und unter Panzerketten zerquetscht werden. Pavel kann keinen Fehler finden. Er hat nichts Falsches getan und niemanden verletzt. Er hat Gedanken zu Papier gebracht. Das Krokodil wütet in der Stadt. Er hat in seinem Manuskript immer dieses Gefühl, wenn er Menschen trifft und es erwittert etwas Böses, kann das aber nicht ausmachen. Das nennt er das Krokodil. Das kennen wir auch. Wenn wir uns ein Krokodil vorstellen, was am Ufer liegt, vielleicht ein bisschen träge wirkt, dann meine ich, ich kann dran vorbeigehen, weiß aber nie, wann zuschnappt. Daher auch der Titel. Das Krokodil wütet in der Stadt. Es hat angegriffen und schnappt wild um sich, ohne Vorwarnung. Lautlos schlich es sich unter der Tarnung einer geheuchelten Freiheit und der Hoffnung auf eine bessere Zukunft in die goldene Stadt. Während das Leben an der Oberfläche die warmen Sonnenstrahlen genoss, kroch das Krokodil durch den Untergrund, schliff seine Fangzähne an den Mauern eines längst gescheiterten, starren Kommunismus. Pavel glaubt, dass er es manchmal gespürt hat, aber er konnte es nie sehen. Seine Frau Vera sitzt auf der Couch. Ihre Augen sind verweint. Sie ist in sich zusammengesackt. Ihre Mutter sitzt daneben und dreht ein Stofftaschentuch in ihren Händen. Das Radio ist ausgestellt. Sie sitzen und warten, dass das gewohnte Leben von gestern wiederkommt. Er setzt sich vor die beiden auf dem Boden. Endloses, erdrückendes Schweigen. Es gibt Momente, da ist jedes gesprochene Wort zu viel. Hast du auch was unterschrieben? Schreit Vera plötzlich in die Stille. Er richtet seinen Oberkörper etwas auf, stützt seine Ellbogen auf den Teppich. Steht dein Name unter diesem Manifest oder auf irgendeiner Liste? Du warst doch auch dabei. Sie fragt nicht, sie schreit. Dann springt sie auf. Wie ein Tier in Todesangst läuft sie im Kreis, rauft sich die Haare und schlägt sich die Hände vors Gesicht. Er weiß nicht, was er sagen soll und bleibt am Boden. Jetzt verliert sie den Verstand vor Angst. Er ist hilflos. Antworte mir! Er wartet, bis sie sich für einen Moment beruhigt und ihn ansieht. Dann nimmt er seinen ganzen Mut zusammen und flüstert, ja. Ja, er war dabei. Er gehört zu jenen, die den Aufruf zu mehr Menschlichkeit und Freiheit verfassten. Intelligente, durchdachte und wohlgewählte Worte. Die Basis für eine lebenswerte Zukunft und gleichzeitig eine unbeabsichtigte Provokation der Mächtigen in Moskau. In der Presse wurden nur die 70 Aktiven veröffentlicht, die am Vortag des Drucks auf die Schnelle erreichbar waren. In der Zeitung wurde Pavels Name daher nicht erwähnt. Aber das bedeutet keine Sicherheit. Denn direkt darunter steht deutlich geschrieben, dass weitaus mehr Personen mitwirkten und hinter den 2000 Worten stehen. Wer also nach vermeintlichen Konterrevolutionären sucht, wird früher oder später auch auf ihn stoßen. Auf einigen Papieren steht sein Name, auf Notizen, Ideensammlungen, Skizzen. Auf den Vorlagen, aus denen Vaculík die 2000 Worte formulierte. Dr. Pavel Vodák, Prag, seine Handschrift. Unverkennbar. In diesem Moment dämmert ihm, dass er sich um Kopf und Kragen geschrieben hat. Seine Unterschrift beweist seine politische Gesinnung. In der allgemeinen Aufbruchstimmung unter dem Reformkurs Dubčeks sah er keine Gefahr. Er war davon überzeugt, seinem Land zu helfen. Die Ereignisse des heutigen Tages konnte er doch nicht vorausahnen. Würden nun Repressalien folgen? Er weiß es nicht. Das Einzige, was er weiß, ist, dass er nichts ungeschehen machen kann.
Herzlichen Dank.